wir erleben die Welt auch über die Sprache. Wir denken immer, wir sehen und hören und riechen nur, aber wir haben auch ganz viele solche Erfahrungen in der Sprache eingebettet und wiederholen die jedes Mal, wenn wir was sagen. Und wie Dinge heißen, wie wir die nennen, entscheidet auch darüber, wie wir sie wahrnehmen. Und dann ist das Weltbild oder einfach die Welt oder unsere Umgebung eben auch durch die Sprache gefiltert. Das ist eine Wechselwirkung.
Was wäre denn so ein gutes Beispiel, damit man jetzt was vor Augen hat für ein Weltbild?
Darf ich das den Klassiker bringen? Das ist also das ein Begriff, bei dem man merken kann, was da passiert, wenn man sich das Wort genauer anschaut, in dem sich ein Weltbild versteckt, ist tatsächlich das Sonnenuntergang. Also ich kann sagen, da, was für ein schöner Sonnenuntergang, oder ich sage jetzt am Radio Sonnenuntergang und wir stellen uns was drunter vor. Wir stellen uns ein Bild vor, aber auch ein Gefühl, eine Situation, vielleicht Ferienstimmung, vielleicht was Romantisches. Das ist so ein beladener Begriff. Und oft kann man Weltbilder in der Sprache entdecken, wenn man einfach probehalber das Wort mal ganz wörtlich nimmt und eben bei Sonnenuntergang dann sagt, ah, Sonnenuntergang, wirklich? Geht die unter? Ist die dann weg? Und dann schauen wir, was wir sonst noch alles Untergang nennen und merken, das ist kein so romantisches Wort. Das ist ein ganz, ganz absolutes Wort. Und so kann man dahinter steigen, dass das Weltbild in dem Fall eben nicht die sich drehende Kugel ist, die sich von der Sonne wegdreht, sondern eben einfach unser subjektiver Standort, der dabei zusieht, wir bleiben ja stehen in unserem Empfinden, wie die Sonne verschwindet.
Jetzt geht es ja, wenn wir über Sprache sprechen, über Worte sprechen und über Menschen sprechen, relativ schnell einmal auch um Metaphern. Und da stellt sich so manch einem, glaube ich, zuerst die Frage, ja, was ist denn eigentlich eine Metapher?
Ja, eine Metapher, das kann man hören, wenn man die Sprache kennt, aus der das Wort importiert wurde. Hat was mit dem griechischen Wort Phora, Amphora zu tun. Also da ist, wir kennen die Amphora, auch wenn wir kein Griechisch kennen, einfach als Gefäß. Da wird was getragen, da wird was hinübergetragen. Und das ist, was Metaphern machen. Die tragen aus einem Gebiet ein Wort oder eine Logik oder ein Konzept in ein anderes Gebiet, was damit eigentlich nichts zu tun hat. Also man nennt das dann so eine Art Mapping. Es verbindet zwei eigentlich sachfremde Bereiche miteinander. Und weil wir ganz viel Erfahrung mit der Welt haben, erkennen wir dann auch, was die Bedeutung ist, wenn sowas geschehen ist.
Nun gibt es ja eben auch in der Digitalisierung Metaphern, zum Beispiel to browse, was blättern heißt, aber heute wieder ganz anders verwendet wird, oder die Cloud. Und das, gerade die Cloud ist ja noch spannend. Brauchen wir diesen metaphorischen Begriff, um überhaupt verstehen zu können, was eine Cloud in der digitalen Welt ist oder was eine iCloud ist? Gibt es dafür eigentlich gar keinen anderen Begriff?
Also grundsätzlich sind die Metaphern ja auch praktisch, um Dinge, die neu sind, überhaupt benennen zu können. Also wir können natürlich ganz sachlich versuchen zu sagen, ja, das sind so Datenmengen. Aber dann haben wir noch nicht sehr viel mehr gesagt, weil ganz viele Datenmengen sind da. Und die Cloud ist offenbar was, was weit weg über unseren Köpfen schwebt und irgendwie viele Dinge beinhaltet, die da gespiesen werden, so wie Wolken, die vielleicht die Flüssigkeit vom Meer aufnehmen. Oder all diese Bilder, die kommen dann in diesem Begriff plötzlich vor, auch wenn sie uns nicht gleich bewusst sind. Und die Cloud ist natürlich ein guter Name für was, was wir nicht sehen, was aber da ist und worauf wir uns beziehen können oder woraus wir unsere Daten beziehen. Und ganz viele von diesen Begriffen kommen auch erst richtig in Schwung, weil wir sie brauchen. Das ist bei Sprache immer so. Wenn wir sie nicht brauchen, dann verfällt und zerfällt und verdünnisiert sich auch wieder ein Begriff.
Im Zuge der Digitalisierung sind ja nun auch ganz viele neue Wörter sozusagen auf den Markt gekommen, die es so vielleicht noch gar nicht gab oder eben die einen vielleicht eine andere Bedeutung hatten. Da würde mich so interessieren, ja, wer bestimmt eigentlich über diese neuen Begriffe oder wer darf sich die ausdenken?
Das ist je nach Perspektive ein bisschen anders. Ich würde sagen, aus der sprachphilosophischen Perspektive sind wir das schon alle. Also es gibt eine Art Kollektiv, die Sprachnutzer alle zusammen entscheiden, ob sich ein Begriff durchsetzen kann oder nicht. Und meistens bei Metaphern oder bei neuen Begriffen sind es halt diejenigen, die genug anschließen an unserem Erfahrungsschatz, also an unserem eigenen nicht-digitalen Leben. Trotzdem gibt es ja Leute, die entwickeln sowas, bevor es auf den Markt geht. Und manches hält sich dann eben, kam aber vielleicht wirklich einfach nur von einem Team, die sich gedacht haben, das muss ja einen Namen haben. Meistens ist es auch so, dass die Dinge, die nicht gut funktionieren, selbst wenn sie offiziell von den Entwicklern benannt wurden, eigentlich abgeschafft werden von den Usern.
Wenn wir gerade bei diesen neuen Entwicklungen bleiben, eben da kommen ja dann auch so eigentlich völlig absurde Wörter auf den Tisch, wie beispielsweise eben die Cookies, wo man früher gesagt hat, ja eben die Gürzi oder die Plätzchen, die man vielleicht nicht von einem Fremden annehmen sollte. Heute nehmen wir fast wöchentlich irgendwelche Cookies an, wenn wir da auf das Häkchen klicken auf unserem Computer und akzeptieren drücken. Wieso hinterfragen wir solche Entwicklungen nicht?
Wir sollten sie besser hinterfragen, wir sollten aber auch überhaupt schon mal die Worte ein bisschen näher anschauen. Also einfach die Freude daran, das auch lustig zu finden, dass es Cookies heißt und dass man sich selber eigentlich auch ein bisschen belächelt und sagt, na, da lassen wir uns aber schön täuschen. Es ist gar nicht unbedingt so von oben herab gemeint, dass wir alle viel strenger sein müssen mit der Sprache, aber dass wir sie genauer anschauen und wörtlicher nehmen und einfach dadurch auch sehr viel mehr Spaß haben, weil es geht ja nicht nur darum, wie wir uns sozusagen vor den Gefahren der falschen Metapher im digitalen Raum schützen, sondern auch, wie kommen wir an die Freuden der Sprache, die eben dann in Richtung Poesie liegen. Also da ist ein poetisches Wort an der richtigen Stelle eben wirklich Grund zur Freude. Und da nehmen wir uns viel weg, wenn wir das nicht versuchen, immer wieder genau hinzuschauen, um zu merken, was steckt in dem Wort eigentlich drin, wo kommt das eigentlich her und warum funktioniert das so gut?
Hat das auch irgendwas mit Wunschdenken zu tun?
Wir sind sicher sehr bequeme Tiere und wir wollen bestimmt nicht zu viel Aufwand betreiben. Und wenn sich ein Begriff bewährt hat, dann nehmen wir den ruhig weiter und importieren den einfach auch immer weiter. Der kann sich dann so ein bisschen rundschleifen und abnutzen. Aber wenn es nicht nötig ist, dann bleiben wir schon bei dem Alten, weil der funktioniert ja. Also innerhalb des Sprachspiels, wie Wittgenstein das nennt, ist so ein Begriff halt so lange gut, wie er gebraucht wird. Und der bedeutet dann auch genau das, was er in dem Moment bedeutet. Und da wird es dann eben sehr witzig. Da kann man ganz viele verschiedene Beispiele sehen, Kontexte sehen, in denen so ein Wort plötzlich Sinn macht. Und Wunschdenken ist es dann, wenn wir ganz willkürlich vielleicht versuchen, einen neuen Begriff irgendeiner Sache aufzuzwingen. Dann merkt man das auch, dass es nicht immer passt.
Aber Wunschdenken wäre ja zum Beispiel auch eben der Wunsch, dass wir unseren Schreibtisch manchmal einfach so leer räumen könnten, wie den auf dem Desktop, oder?
Genau, also da gibt es natürlich Dinge in der digitalen Welt, die uns viel Freude bereiten würden, könnten wir sie auch analog so machen und umgekehrt ist es auch so. Ja, mit einem Wisch den Schreibtisch leeren ist natürlich auch, ich wünsche mir immer zum Beispiel, wenn mir was runterfällt oder mir ein Missgeschick passiert, dann denke ich immer Apfel Z, weil ich halt im digitalen Raum mit Apfel Z einfach jeden Fehler wieder rückgängig machen kann und die Apfel Z-Taste fehlt mir im analogen Leben schon sehr.
Wenn wir schon beim Desktop sind oder eben beim Schreibtisch, wieso nennen wir das eigentlich so?
Wieso das genau ist, da müsste ich jetzt wirklich nachschauen, wer kam jetzt damit eigentlich zuerst. Aber da waren wirklich Entwickler am Werk, die versucht haben, ganz bewusst den digitalen Raum, wo wir schon, Raum ist schon eine Metapher, also überhaupt diesen Arbeitsbereich irgendwie den Menschen zugänglich zu strukturieren. Und die Begriffe, die wir benutzen, die strukturieren auch wirklich in unserem Denken die Dinge, die wir damit benennen. Und das hätte tatsächlich auch die Workbench sein können oder das Labor. Es fiel dann einfach auf Schreibtisch. Es war einfach sozusagen der allernaheliegendste Arbeitsort für die Menschen, die das entwickelt haben. Was sehr viel darüber sagt, dass das eben Schreibtischmenschen waren und keine Fabrikarbeiter und keine Automechaniker und keine Ärzte, weil sie nicht Operationstisch sagen. Also es ist grundsätzlich auch wieder eine Metapher, die für die Leute, die das entwickelt haben, ganz natürlich war, während ein anderer Arbeitsraum, ein anderes Arbeitsumfeld, ganz andere Arten von Tischen oder Arbeitsbereichen oder Räumen am naheliegendsten gefunden hätten.
Wenn wir über die Entwicklung von unserem Sprachgebrauch sprechen, dann kommt ja von älteren Generationen relativ schnell mal der Vorwurf, ja, der Sprachgebrauch der Jugend ist am Verarmen. Wenn wir jetzt aber schauen, eben im Zuge der Digitalisierung, da kommen ja ganz neue Wörter noch auf den Markt. Zum Teil verwenden wir Sachen doppelt oder sogar dreifach. Ist das tatsächlich eine Verarmung?
Die Vorwürfe von der älteren Generation an die Jungen sind immer gleich. Also solange es Sprache gibt, gibt es diese Generationenprobleme, dass die Alten immer finden, die Jungen sprechen obszöner, kürzen mehr ab, geben sich weniger Mühe und so. Also der Anstand in der Sprache auch abnimmt. Das ist ein Phänomen, das scheint wohl wirklich universell so zu sein, dass der junge Mensch sich auch durch die Sprache vom alten Menschen abgrenzen muss. Also Jugendsprache ist nicht einfach nur ein Unfall, sondern das gehört wirklich zur Soziokultur von jungen Menschen, dass sie sich eine eigene Sprache kreieren und dass die auch sich auflehnt gegen die alte. Ob das jetzt mit der Digitalität so unbedingt wirklich zusammengehört, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir jetzt mit Digitalisierung noch relativ kurz unterwegs sind und halt die ersten Digital Natives haben, also die ersten Kinder und Jugendlichen, die wirklich immer von digitalem Raum umgeben waren und die halt nun mal junge Menschen sind. Aber wie das in 40 Jahren aussieht, wo dann also nicht mehr nur ein junger Mensch automatisch auch ein Digital Native ist, dann trennt sich vielleicht diese Frage auch wieder auf in zwei Bereiche, nämlich die Alten finden, die Jungen haben eine schlampige Sprache und die Digitalität hat wieder andere Effekte, die aber auch eben auf Effizienz und Abkürzung und englischer Slang und sowas abzielen. Ja, ich denke, die zwei Sachen kommen jetzt zufällig zusammen.
Heutzutage ist ja auch eine sehr heftige Diskussion entbrannt über die Verwendung von beispielsweise Berufsbezeichnungen, weil die ja sehr häufig eben nur die männliche Form meinen. Ist das einfach eine Tatsache? Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Elektronikern sprechen, haben wir dann einfach das männliche Bild vor unserem inneren Auge oder hat das dann mehr mit uns zu tun oder ist das einfach so? Also müssen wir von Elektronikerinnen sprechen künftig, damit wir dann wirklich auch mal eine weibliche Elektronikerin vor Augen haben?
Die Sprachgewohnheiten sind extrem stark und eben das ist diese Weltbildgeschichte. Es macht tatsächlich einen Unterschied, wie wir Dinge nennen, wie wir darüber denken. Das muss man überhaupt erstmal einfach akzeptieren. Das ist ein Fakt. Wie das genau ist, in welcher Sprache man das wie zustande bringt, dass Gleichberechtigung und alle anderen Dinge, die sich in der Welt wünschenswerterweise entwickeln lassen, über die Sprache zu unterstützen, das wäre schon machbar. Das ist zum Beispiel machbar, indem ich sage, da sind jetzt also 16 Elektrikerinnen. Und die sind alle weiblich, das ist schön. Ich selber persönlich brauche nicht diese vielen großen linguistischen Vorschriften. Es ist natürlich sozusagen sinnvoll, das überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass es einen Unterschied macht, wie diese Berufe genannt werden und dass man bei den Chirurgen nicht daran denkt, dass es auch weibliche Chirurginnen dazwischen hat. Allerdings ist es grundsätzlich für mich interessant, überhaupt nur zu merken, dass, oder von sich selbst auch zu erwarten, dass die Sprache Einfluss hat auf die Welt, wie wir sie wahrnehmen und vielleicht durch einen bewussten Gebrauch tatsächlich ein kleines bisschen umdenken können. Aber die Polizei, die Sprachpolizei will ich nicht noch weiter ermuntern. Ich würde dann sagen, denken wir doch kurz mal drüber nach, wie wir diesen Satz eigentlich sagen können. Und dann ist diese Sache mit den Berufsbezeichnungen und den Binnen-Is und den Studentinnen ein Teil. Es gibt unendlich viele mehr andere Beispiele und auch Sprachen, die zum Beispiel gar nicht so viel Wert legen aufs Geschlecht. Im Türkischen kann man sich prima unterhalten, ohne zu merken, dass der Arzt jetzt eine Frau oder ein Mann ist.